herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und ich muss diesmal gar nicht so viel sagen, denn ihr hört einen Sendungsmitschnitt. Das heißt, Paula und ich sagen gleich auch nochmal, was alles los ist. Ihr habt hier raufgeklickt, weil Rieke van Kleef zu Gast ist. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Billige Plätze, Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikbranche, beim Ventil Verlag erschienen. Großartiges Buch. Und ja, in diesem Gespräch geht es um das Buch, um gute Musik und noch um so einiges mehr. Also lehnt euch zurück, habt eine Tasse Tee bereit oder Eistee in diesem Fall und genießt das Interview. Bis später.
Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. All you can eat.
Lele, denkst du, dass jetzt in der zweiten Jahreshälfte Zeit ist, dass wir auch mal unsere Jingles selbst einsingen?
Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Das hier ist All You Can Eat, eine Musiksendung bei Alex Berlin auf der 91.0. Alles okay? Ja, wir sind heute zu dritt. Wir haben uns gedacht, hey, ist warm, wir machen es noch wärmer. Wir haben uns noch einen Menschen dazugeholt. Hallo Rieke, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du hast ein Buch geschrieben und über das Buch und die ganzen Kram wollen wir reden.
Schön.
Und du hast auch echt viel Musik mitgebracht.
Ja, eine ganze Playlist.
Voll. Genau. Ich habe gefragt, hey, wir machen immer, wenn wir so Bands oder Leute zu Gast haben, dann können die Musik selber mitbringen. Und die Antwort war, ich habe eine ganze Playlist. Viel Spaß.
Mit so 140 Tracks, glaube genau. Ich. Glaubst du, wir schaffen die alle heute eine Stunde?
Das musst du entscheiden, so ein bisschen, weil entweder das Buch oder die Tracks.
Ja, ich glaube, sogar dann sind wir in einer Stunde ein bisschen knapp dran.
Das stimmt wahrscheinlich. Da kann ich auch gleichzeitig spielen.
Vielleicht auch das.
Naja, aber drüber.
Ja. Naja, oder wir machen halt mit den wenigen Songs, die wir spielen, Lust auf mehr. Und dann haben die Leute Bock, das Buch zu lesen und dabei ein bisschen die Musik zu hören.
Um am Ende bis zum QR-Code zu kommen.
Ja, das stimmt. Das kann man, da kommt man erst hin, wenn man das ganze Buch gelesen hat. Das ist der Trick, so funktioniert Buchlesen.
Meine ja, lieben Freunde. Das sind die Gummibärchen, die dann am Ende kommen, quasi die Belohnung.
Exakt, so ist es. Die Sendung hier heißt All You Can Eat. Und ja, wir spielen hier, wie gesagt, tolle Musik. Meistens kuratiert von Lede und mir. Das klingt gleich so offiziell. Wenn wir das so sagen, im Grunde genommen unsere Lieblingsmusik, Musik, die wir toll finden, KünstlerInnen, die wir toll finden und ja, wir reden aber auch immer gerne mit den KünstlerInnen übers Musikmachen, aber auch übers Musikbusiness und darüber reden wir heute mit Rieke. Also bleibt dran, wie man so schön sagt im Radio und wir hören jetzt auch einen Song. Ich weiß nicht, wir starten, würde ich sagen, mit Judith Holofernes rein. Die hat ja auch vor ein paar Jahren, drei Jahren oder so eine Autobiografie, Memoir veröffentlicht, wo sie auch über ihr Leben als Künstlerin und vor allen Dingen auch ihr Leben als Solokünstlerin geschrieben hat und wie anstrengend und nervig das sein kann, obwohl man sogar Judith Holofernes ist mit so mehreren Nummer 1 Hits im Rücken und einer erfolgreichen Bandgeschichte und trotzdem ja sagen einem die Plattenbosse, wie man Musik zu machen hat. Hier ist sie mit Ich bin das Chaos. Ich bin das Chaos von Judith Holofernes von ihrer zweiten Soloplatte. Bisher hat sie zwei Soloplatten gemacht und jetzt hat sie sich so ein bisschen mehr aufs Schreiben verlegt. Ich glaube, um auch tatsächlich diesem Druck der Musikwirtschaft aus dem Weg gehen zu können, weil ich hatte so das Gefühl bei ihr, auch wenn sie jetzt am Schluss drüber geredet hat, auch bei ihrem zweiten Album, dass so ein bisschen die Kreativität abgewürgt wurde bei ihr, unter anderem dadurch, dass Musik eben auch Business ist. Ja, und wir sprechen heute über Musikstrukturen, das Musikmachen. Wir haben dafür Rieke van Kleef hier und Rieke, du bist ganz aufgeregt, weil du hast es in den Händen und hier ins Studio hineingetragen, dein Buch. Und hast es mitgebracht. Billige Plätze ist der Titel und du hast eben darüber geschrieben, wenn ich es jetzt hoffentlich richtig wiedergebe, im Grunde genommen, warum immer noch so wenig Flinterpersonen auf der Bühne präsent sind, hinter der Bühne präsent sind, wie das alles sein kann, aber was auch die Situation ist. Weil man denkt ja irgendwie so, ach, Beyoncé, Stepperoan, Taylor Swift, das läuft doch. Die machen doch richtig Kohle, die machen Reichweite. Aber so ist es ja leider nicht. Ne?
Ja, ich finde, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Genau, also der Untertitel ist Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikbranche. Und genau, es geht zum einen darum, wie ist der Status quo, aber auch warum ist der Status quo so und was müssten wir eigentlich tun, damit sich das verändert.
Und als du Wie kamst du dazu, tatsächlich dich mit dem Thema zu beschäftigen und auch wirklich ein Buch dann draus zu machen?
Das war ein Prozess. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen passiert. Ich habe ja selber lange in der Musikindustrie gearbeitet und habe da selber auch schon mitbekommen, dass es Situationen gab, in denen es für mich als junge, queere Frau gar nicht so cool war, in der ich mit Entschuldigung, Altersdiskriminierung, mit Alltagssexismus und mit Diskriminierung konfrontiert wurde und eigentlich ganz am Anfang mir vor allem Austausch gewünscht habe und dann einen Verein mitgegründet habe, der heißt FEM, in dem wir uns eben um die Belange von Flinterpersonen auf, aber vor allem auch hinter der Bühne kümmern, Weiterbildungsangebote, Empowerment-Angebote machen, Plattformen für mehr Sichtbarkeit gebaut haben und so weiter. Und ich dann mit diesem Verein immer wieder auf Panels saß beispielsweise und den Eindruck hatte, okay, wenn wir darüber berichten, wie es uns geht und wie unser Arbeitsalltag aussieht, dann wird das aber irgendwie auch nicht so richtig ernst genommen. Also ich werde weder in meinem Job ernst genommen, noch werde ich dann ernst genommen, wenn ich darüber spreche, dass ich nicht ernst genommen werde. Ist vielleicht auch nicht so überraschend. Aber ganz häufig kam dann so das Bedürfnis nach Fakten. Präsentier uns doch bitte mal Fakten, weil deine Wahrnehmung ist nicht Fakt genug. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, dann suche ich diese Fakten und habe feststellen müssen, dass es gar nicht so viel gibt, also an Datenlage, an wissenschaftlicher Datenlage, was natürlich auch ein bisschen Teil des Problems ist. Also Flinterpersonen und die Belange von Flinterpersonen sind nicht wichtig genug, um untersucht zu werden. Deswegen gibt es dann aber auch keine Datenlage, mit der man wieder argumentieren kann. Und dann dachte ich mir, gut, dann schreibe ich eine wissenschaftliche Studie, mache das selber, habe erst das gemacht und daraus ist dann das Buch erwachsen.
Vielleicht noch eine quasi Fußnote, weil neulich tatsächlich mich eine Person auch gefragt hat, was heißt nochmal Flinter? Das steht halt für Female, Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans, Agender und gelegentlich gibt es auch noch ein Sternchen dran. Also das fasst sozusagen eigentlich ja ein großes, breites Spektrum neben dem cis-männlichen, also Leute, die mit dem männlichen Geschlechtsmerkmal geboren sind und auch sozialisiert sind und sich auch so fühlen, damit identifizieren. Und Flinter sind eben die Personen, die da nicht reinfallen, ganz grob gesagt, so dass jetzt alle einmal mitgenommen sind. Und bevor ich weiter an Lele gebe tatsächlich, okay, mach dich bereit, würde mich noch interessieren, das war sozusagen dieser Anschluss, das Buch zu machen, zu schreiben. Und jetzt, wo du dann auch in dem Prozess vielleicht sogar auch schon drin warst und das Buch jetzt raus ist, wie waren die Reaktionen? Also hast du dann auch gemerkt, dass es ein Publikum gibt, das sich tatsächlich dafür interessiert, ganz platt gesagt? Vielleicht auch außerhalb von Leuten, die zum Beispiel selber Musik machen?
Ja, wir haben gerade eben während Judith Holofernes ja schon ganz kurz über meine Premierenlesung bei Dussmann gequatscht und wie absurd das für mich war, weil erstmal halt Dussmann, hallo. Und zweitens, also für alle Menschen, die Dussmann nicht kennen, das ist so ein das Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße, 5 Stockwerke voll mit Büchern, das ist eigentlich so BookTok-Himmel. Und ich hatte voll Angst, dass A, niemand kommt und B, niemand das Buch kauft. Und beides hat sich nicht bewahrheitet, sondern die Leute, also der Büchertisch war leer danach und die Leute standen Schlange und es war für mich absolut absurd. Aber natürlich auch, ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Und ja, also es gibt ein Publikum und es ist aber auch so, dass die Rückmeldungen, die ich bekomme, häufig Flinterpersonen sind. Und das muss jetzt natürlich nicht bedeuten, dass Cis-Männer mein Buch nicht lesen. Vielleicht kommunizieren die mir das einfach nur weniger oder weniger Cis-Männer kommunizieren mir das. Aber der Großteil der Rückmeldungen, die ich bekomme, sind schon von Flinterpersonen und sind schon auch nicht nur von Leuten, die Musik machen, aber entweder Leute, die auch in der Musikindustrie sind oder auch in anderen Industrien, aber sich trotzdem da drin irgendwie gesehen fühlen. Also ich habe dann teilweise Instagram-Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, wow, ich arbeite im Design oder in der Satirebranche und ich fühle das total, bei uns ist das ähnlich und das ist so, löst so zweierlei Gefühle in mir aus, weil auf der einen Seite ist es total bitter, dass es ganz vielen Menschen teilweise scheinbar so geht und auch in branchenübergreifend Menschen mit diesen Problemen zu kämpfen haben und auf der anderen Seite aber auch schön, weil sich Menschen da drin gesehen fühlen und abgeholt fühlen und denen das irgendwie Hoffnung gibt und mir das dann auch wiederum Hoffnung gibt und da so Dialoge anfangen und Menschen sich darüber vernetzen und auch teilweise wirklich Entscheidungen deswegen fällen. Also ich habe letztens eine Nachricht bekommen, in der mir erzählt wurde, dass eine Studentin sich, nachdem sie das Buch gelesen hat, entschieden hat, sie will jetzt aber Bookerin werden und sie will das wirklich machen und sie traut sich jetzt und sie fängt jetzt an, halt Vorbilder, weibliche Vorbilder zu kontaktieren, um sich da zu vernetzen und das ist natürlich unfassbar toll. Das ist ein ganz großes Privileg, das Glück zu haben, jemanden da so auf dem Weg begleiten zu können und deswegen sind die Reaktionen sehr vielschichtig, aber vorhanden, ja.
Cool.
Okay. Du hast ja gesagt, du hast also Du hast irgendwann angefangen, darüber zu schreiben, online und so weiter und so fort. Und du hast auch zwischendurch gesagt, dass Schreiben für dich auch so ein Ding ist, was dir, glaube ich, sehr wichtig ist, irgendwie so dein Ding, um wie Sachen loszuwerden, verarbeiten und so weiter. Was hat es mit dir gemacht, dieses Buch zu schreiben? Weil es ist ja sehr konzentriert, es sind sehr viele Sachen und der Anteil von Sachen, die so sind, so ja, cool, nice, läuft ja richtig, ist dann doch relativ gering. Und jetzt weiß ich nicht, ob du irgendwann das Buch auch mal an die Wand geworfen hast, weil es einfach alles scheiße war. Oder also wie bist du da durchgekommen?
Ja, das Problem ist ja, ich hatte meinen Laptop an die Wand geschmissen und ich hatte leider nicht genug Geld, um mir einen zweiten zu kaufen. Deswegen ist das nicht passiert. Aber genau, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Es war auf der einen Seite auch heilend irgendwie. Also ich habe teilweise wirklich auch Zeiten gehabt, in denen ich einfach nur runtergeschrieben habe und wir das dann später auch wieder aussortieren mussten aus diversen Gründen. Aber genau, also einmal auch heilend, das alles so für mich auch nochmal zu durchdenken und zu verarbeiten und auch zu sehen, okay, es geht halt auch anderen Menschen so, es geht nicht nur mir so, aber in Teilen schon auch triggernd. Also es war auch hart. So, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat nichts mit mir gemacht, dieses Buch zu schreiben. Und ich hatte wirklich Phasen, auch so ein paar Monate, da ging es mir wirklich schlecht. Und ich will mich jetzt nicht selbst diagnostizieren, aber schon würde ich sagen, sowas in Richtung einer depressiven Phase. Und man muss auch dazu sagen, das Schreiben ist schon auch isolierend. Also in meinem Fall zumindest, ich saß sehr viel Zeit irgendwie alleine vor meinem Laptop, hatte dann aber trotzdem auch den Stress einfach aus wirtschaftlichen Gründen, dass ich nebenbei noch weiter arbeiten musste. Also das heißt, mein Leben bestand irgendwann aus Schlafen, Buch schreiben und arbeiten. Und das ist einfach nicht gesund. Das kann ich nicht, cannot recommend. Aber genau deswegen habe ich, glaube ich, fast alle Emotionen durch im Verlauf dieses Buchschreibens. Und am Ende war es aber schon auch eine große Erleichterung und auch ein bisschen stolz darauf sein. Und eine Freundin von mir meinte mal, everybody hates writing, but everybody loved having written. Also das Schreiben an sich ist immer irgendwie hart, aber wenn man es dann getan hat, dann ist es einfach mega geil. Ja. Und ich glaube, ich war am Ende, als das Ding in Druck ging, einfach vor allem sehr müde. Deswegen hat dieses mega geile Gefühl noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber so langsam sagt das schon. Und also das Buch dann ausgepackt zu haben, war natürlich krass. Und jetzt kommen so langsam diese Reaktionen rein und ich hink noch so hinterher, das zu verarbeiten, um ganz ehrlich zu sein. Ja.
Okay. Du hast ja, wir haben am Anfang schon gewitzelt über die Playlist, die da mit drin ist. 140 Songs, irgendwie ist die währenddessen gewachsen. Hast du die danach gemacht? Hast du in den besonderen Momenten gedacht, boah, jetzt der Song, das passt jetzt richtig gut?
Es war ein bisschen was von allem. Also ich hatte eine Playlist, die ich während des Schreibens schon mit gefüttert habe. Wo ich einfach immer mal wieder Songs reingepackt habe, die mich inspiriert haben, die ich beim Schreiben gehört habe, die inhaltlich gepasst haben zu dem Kapitel. Also jedes Kapitel hat ja auch so ein Songzitat quasi als Überschrift mit dabei. Und das richtige Sortieren aber, das habe ich dann danach gemacht. Also das dann alles so ein bisschen, ich weiß nicht, es kennen vielleicht Leute, die früher Mixtapes gebrannt haben oder so. Ich liebe das dann schon, auch eine Playlist in so eine Reihenfolge zu bringen, die irgendwie Sinn ergibt, die aufeinander aufbaut. Und der Verlauf der Playlist folgt so ein bisschen zu den Genres, also weil es einfach sehr viele Genres aus sind, die abgedeckt werden, aber auch so ein bisschen im Verlauf des Buches. Und genau, dass diese Endkuration oder diese Endsortierung, das habe ich dann am Ende gemacht, als das Buch in Druck gegangen ist und genau.
Okay, dann wollen wir noch mal was von der Playlist hören. Worauf hast du, wonach ist dir? Ja, es dauert eine Sekunde, das wahrscheinlich zu finden, aber wir können das möglich machen wahrscheinlich.
Also ich sehe es eigentlich schon, wir haben gerade eben schon darüber gewitzelt. Ein Song, den ich wiedergefunden habe, als ich mich so ein bisschen auch mit Pop auseinandergesetzt habe und Pop aus den letzten Jahrzehnten, ist Preluders. Und die haben einfach einen Banger rausgebracht und ich würde sagen, wir hören da mal rein. Preluders mit Everyday Girl. I'm not your
Die Preluders, wie sind die dir dann über den Weg gelaufen? Also ist es dann so ein, ich mach mal
ja, wie gesagt, ich hab,
nee,
Top-Hits mit Geschmack. Ich habe mir so im Buch ja auch ein bisschen angeguckt, woher kommen wir eigentlich und wo haben Flinter-Personen so Platz gefunden, auch in den letzten Jahrzehnten. Und da ist Pop einfach ein wichtiges Genre bei. Und dann habe ich nochmal so drüber nachgedacht, ja klar, was gibt's eigentlich so für Pop-Hits aus den letzten 20 Jahren, die mich auch begleitet haben. Und ich kann hier nicht mehr genau sagen, was jetzt der zündende Moment war, aber irgendwie bin ich wieder über diesen Song gestolpert und dachte mir so, ja, voll. Also auch diese ganze überhaupt Castingshow-Entwicklung und so, die ja auch stark schon auch auf Mädchen damals ausgelegt war und so, war sehr prägend. Und ich weiß wieder genau, warum wir genau auf Producers gekommen sind, weil eine von den Personen, die ich fürs Buch interviewt habe, meinte, dass die Preluders eins von ganz, ganz wenigen Beispielen von deutsch-asiatischer Repräsentation auch war. Und deswegen da auch einfach einen wichtigen Impuls gesetzt hat in einer ja sonst doch ziemlich auch nicht nur männlichen, sondern auch weißen Medienlandschaft. Und der Song ist halt einfach ein Banger, was soll ich sagen?
Ich fand ja auch krass, also ich bin ja so Generation No Angels, riesiger, Riesenfan. Und auch das war auch mein erstes Konzert und so. Und die haben.
No Angels sind auch in der Playlist.
Ja, hab schon gesehen. Und ich fand aber da auch total interessant, sie haben ja so ein großes Geburtstagskonzert, keine Ahnung, 2022 oder so, in der Wuhlheide hier in Berlin gespielt. Auch, ich glaube, fast ausverkauft. Und ich fand das so krass, ich komme da rein und da passen ja so ungefähr 17.000 Leute rein. Und das Publikum bestand halt größtenteils aus Flinter-Personen.
Ja, so. Iconic. Und, hätte ich eine gute Zeit gehabt.
Und das war alles so die Kombination im Prinzip so, auch sehr viele deutlich queer gelesene Leute, was man wirklich gemerkt hat, wo ja mit Lucy eine der wenigen lange in der deutschen Medienöffentlichkeit lesbischen Personen, die da unterwegs war und repräsentiert hat. Und man hat auch gemerkt, natürlich, weil es so auch unsere Jugend war, wie emotional das auch für alle war. Und dann habe ich noch drüber nachgedacht, ich war sehr oft in der Wuhlheide zu Konzerten. Und dann habe ich gedacht, okay, aber die No Angels, die sind jetzt mehr Frauen, auch mit ihren Tänzern auf der Bühne, als bei allen anderen Konzerten zusammen. Weil vorher sind es halt immer nur Männerbands. Die Ärzte sind Männer, die Beatsteaks sind Männer, die Vorbands sind meistens Männer. So. Und das fand ich dann irgendwie auch krass, das nochmal so deutlich auch in dem Kontrast zu sehen. Und fand es aber auch total schön. Und sie haben eine Wahnsinns-Show gemacht, muss ich wirklich sagen. Die liefern richtig ab, die stehen da nicht und singen ihre Songs und dann wird getanzt, da wird richtig einer abgefeiert, Kostümwechsel. Das ging richtig ab, ja. Und das finde ich aber, das wird auch immer so, ja, das wird, glaube ich, noch nicht so wertgeschätzt oder gesehen, auch im Mainstream, wie wichtig auch solche Bands zum Beispiel waren. Die No Angels ja auch ähnlich wie die Preluders auch durchaus eben, ja, mit Personen, die eben schwarz sind, die Migrationshintergrund haben in ihrer Familie, Geschichte und damit tatsächlich VorreiterInnen waren, ohne dass es je explizit thematisiert wurde.
Also. Ja, und da auch Pop, glaube ich, was das angeht, einfach eine wichtige, ja. Also einen wichtigen Stellung, wie heißt das, Stellenwert ein. Nimmt, auch im Vergleich mit anderen Aspekten der Medienwelt, wenn man das so vergleicht.
Du hast am Anfang gesagt, dass ein Problem war, dass Leute immer gesagt haben, gib mir mal Fakten. Und jetzt hast du irgendwie, weiß nicht, 300 Seiten Fakten. Hat sich das jetzt verändert? Also wenn du jetzt sagst, so hier sind, hast du es auf dem Tisch, hier sind die Fakten und dann sind alle so, ja, du hast recht, wahrscheinlich nicht, ne?
Das ist ja schon ein bisschen der Power-Move, muss ich sagen. naja, man muss halt dazu sagen, das Buch ist ja jetzt auch erst seit 3 Wochen draußen. Das heißt, so viel Zeit für Konfrontation gab es da auch noch nicht. Wobei das Internet ja auch fix ist, ne? Also ich meine, ich krieg auch schon länger und auch immer noch einfach blöde Kommentare auf Social Media, das ist einfach so. Aber was ich schon erlebt habe, ist, dass andere Menschen mir das spiegeln. Also dass quasi Menschen, die das Buch gelesen haben, mir spiegeln, das ist super, ich habe da jetzt eine Argumentationsgrundlage, ich kann das weitergeben, ich kann das meinem männlichen Kollegen geben, ich kann das meinem Bruder geben, mit dem ich mich irgendwie tot diskutiere und so. Und ich glaube, dass das Buch da hoffentlich Wirkung entfacht oder entwickelt, aber das etwas ist, was ich vielleicht gar nicht direkt mitbekomme.
Ich fand es total faszinierend. Ich bin fast fertig, bin jetzt bei Repräsentationen und so weiter und so fort, was wir eben auch hatten mit den No Angels und so, aber es sind ja so viele Sachen, über die ich zugegebenermaßen noch nicht nachgedacht habe, sei es jetzt die Toiletten auf einem Festival oder die Duschen auf einem Festival. Dann habe ich es mir aufgefallen, dass ich war auch nur auf sehr wenigen Festivals. Und das eine Mal, dass ich richtig auf dem Festival war, hatte ich Glück, dass ich so ein Ich-bin-Pressebändchen hatte und dann war ich kein einziges Mal auf den in Anführungszeichen normalen Toiletten.
Lucky you, macht und, keinen Spaß.
Ja, ich fand das auch sehr, sehr cool, weil es auch eine Form von Spiegel dann ist, der mir vorgehalten wurde. So dieses Denk das mal über die Sachen nochmal anders nach.
Freut mich total, weil du ja dann auch die Zielgruppe bist, von der ich, also die ich auch gerne erreichen würde wollen. Und ich möchte ja auch beispielsweise Cis-Männer, die sich vielleicht noch nicht so viel Gedanken gemacht haben, die aber offen sind, irgendwie diskursoffen sind, die auch gewillt sind, was dazu zu lernen, sich auch zu reflektieren, genau die möchte ich ja total gerne erreichen, weil genau die müssen wir auch, glaube ich, erreichen, damit sich auf einem größeren Level was verändert. Und wenn du noch nicht fertig bist mit Lesen, du hast ja vorhin schon angesprochen, es macht noch nicht so richtig viel Spaß, es gibt noch nicht so viele so das läuft cool Momente. Spoiler, es wird noch was kommen. Yes.
Okay, okay.
Okay, aber was sind denn nun die großen Probleme? Keine Ahnung, die großen drei Probleme.
Die großen drei Probleme. Schreibe ich 300 Seiten darüber.
Okay, warte. Nein, es gibt verschiedene Kapitel. Nein. Aber wenn du dich, vielleicht darf ich es ein bisschen umdrehen. Ja. Ich habe letztens einen coolen Podcast gehört, wo die Person am Anfang sagt, hey, du bist jetzt, in dem Fall war das dann König von's Ganze, in dem Fall meinetwegen Königin, wie auch immer. Und du darfst jetzt Executive Orders raushauen.
Ja, ich glaube, ich mache eine Mischantwort. Also das Frustrierende und gleichzeitig Hoffnungsstiftende, und es geht ein bisschen in beide Richtungen, ist, es gibt nicht das Problem, sondern es sind strukturelle Probleme und die sind so eine Summe von Problemen. Und deswegen haben wir aber auch ganz viele verschiedene Stellschrauben, an denen wir mit Lösungen ansetzen können. Und du hast es gerade eben schon ein bisschen angeteased, gerade was Festivals angeht, ist Infrastruktur ein großes Thema. Das kann die Hygieneinfrastruktur sein, aber auch beispielsweise fühlen sich die Menschen sicher, wenn sie zurück zum Zeltplatz laufen? Ist der gut genug beleuchtet? Gibt es uneinsichtige Ecken? Ist es vielleicht auch so gestaltet, dass auch Menschen, die geh-eingeschränkt sind, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, das überhaupt nutzen können? Gibt es Awareness-Teams? Wie accessible ist es auch für Eltern beispielsweise? Gerade auch für Eltern, die vielleicht auch in dem Bereich arbeiten. Gender Pay Gap ist ein ganz großes Thema, also dass wir immer noch einen geschlechterspezifischen Einkommensunterschied haben. Die Art und Weise, wie wir als FreelancerInnen zusammenarbeiten, wer in welchen Macht- und Entscheidungspositionen steht und sich da wie absichert. Gewalt ist auch ein Thema. Es gehört einfach zu der Diskussion mit dazu. Und je nachdem, in welcher Position man ist, hat man verschiedene Möglichkeiten, darauf einzuwirken. BookerInnen haben natürlich andere Möglichkeiten als Labelchefs oder als Fans oder als Pressemenschen oder als MusikerInnen. Aber all diese Menschen haben Möglichkeiten und deswegen habe ich hinten auch ein ganzes Kapitel mit Handlungsideen formuliert, auch für die verschiedenen Positionen. Ich glaube, das Wichtigste, und das betrifft uns alle, ist erstmal dafür sensibilisiert zu werden, dass es ein Problem gibt, damit wir nicht mehr darüber diskutieren müssen, ob es ein Problem gibt, und dann eben diese eigene Position zu reflektieren. Also wo stehe ich ganz persönlich, was für Möglichkeiten habe ich? Und ich glaube, wenn ich mir jetzt Executive Order-mäßig als Königin von der ganzen Musikindustrie was wünschen könnte, dann würde es damit anfangen, dass Leute sensibler dafür werden, ihre eigene Position reflektieren und grundsätzlich wir über Geld sprechen. Einfach wichtig, wer verdient wie viel Geld, wer hat Zugang zu welchen Budgets, aber auch wie werden Kulturmittel, also Fördermittel, staatliche Mittel vergeben, an was für Bedingungen sind die geknüpft. Wir müssen über Zugänge, über Teilhabemöglichkeiten sprechen und über Machtstrukturen und da versuchen, mehr Transparenz und Professionalität reinzubringen. Und ich glaube, das würde schon ganz, ganz viel ändern, damit dann eben in all diesen anderen Strukturproblem überhaupt erst angesetzt wird. Okay. Vielleicht nicht so eine befriedigende Antwort, nee, weil es die vielleicht etwas komplexere oder strukturellere Antwort ist, aber genau.
Ist voll nachvollziehbar, ist ja auch, also, nee, das klingt, glaube ich, doof zu sagen, wenn es eine so einfache Lösung geben würde, dann wäre vielleicht das Buch auch ein bisschen kürzer. So,
ja, also, wobei ich glaube, ich glaube, es gibt schon Aspekte, wo es auch einfache Lösungen gibt. Ich glaube, dass häufig Menschen Berührungsängste haben, das kann ich auch verstehen, aber sich das auch schwieriger und komplizierter vorstellen, als es am Ende des Tages ist. Mhm. Aber im Ganzen, aufs Ganze geblickt, sind es halt einfach so viele verschiedene Aspekte, die da mit reinspielen. Und deswegen gibt es nicht die eine Lösung, sondern es gibt halt viele verschiedene und manche sind einfacher, wie beispielsweise, checkt mal eure Playlisten, guckt mal, wie viele FnitterkünstlerInnen da drin sind, wie viele People of Color, ob da Menschen mit chronischen Erkrankungen oder mit Behinderungen dabei sind, die auch ganz fantastische Musik machen, bis hin zu, wir müssen halt Kulturpolitik komplett neu überdenken. Das ist ja ein Spektrum, so.
Hast du dir viel vorgenommen?
Ja, aber es bin ja nicht nur ich. So, die Musikindustrie und die Gesellschaft bestehen aus vielen verschiedenen Menschen und ich gebe Tipps und versuche Leute zu nudgen und habe so ein bisschen aufgeschrieben, wie das laufen könnte und wie es anders laufen könnte. Und dann sind wir natürlich alle gefragt, ein Teil von einem Wandel zu werden.
Das ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt über Festival-Line-Ups spricht so, und dass dort zu wenig Flinter-Acts und KünstlerInnen da sind. Und da ist natürlich zum Beispiel eine Forderung manchmal an Festivals, ihr führt doch mal eine Quote ein von 50% Flinter-Personen. Dann sagen die Festival-Leute, aber die finden wir gar nicht. Aber der Trick wäre ja zum Beispiel, wenn alle mitziehen. Also wenn die Leute, die das Festival-Line-Up zusammenstellen, wenn die sich vornehmen, okay, wir suchen jetzt gezielt nach mehr Flinter-Bands, eben nicht nur männlichen Typen mit drei Gitarren um den Hals und gleichzeitig aber zum Beispiel die Booker in den Booking-Agenturen auch aktiver ihre Flinter-Acts zum Beispiel anbieten oder halt gucken, wen haben wir im Portfolio, genauso natürlich die Labels und so weiter. Und in dem Moment fängt das ja an, sich zusammenzubauen. Ne? Und wenn natürlich nur an einer Position gezogen wird, dann ist es natürlich schwieriger oder dann kann ich vielleicht auch jemanden verstehen oder ich kenne das selber auch aus dem Arbeitsleben, wenn wir Leute casten für Formate und man denkt, okay, wir wollen jetzt nicht wieder den gleichen Schauspieler oder den gleichen Moderator, den wir jetzt schon aus den drei anderen Formaten kennen. Und dann sitzt man erstmal kurz da und dann fällt einem natürlich in dem Moment niemand anderes ein. So, und aber in dem Moment, wo man die Runde öffnet, einmal im Team alle fragt oder selber anfängt, sich, sobald man mal jemanden Interessanten sieht im Fernsehen oder so oder in einem anderen Format, selbst als Gast oder so, die Person sich einfach mal zu notieren und zu sammeln und Datenbanken zu haben zum Beispiel, in dem Moment wird das halt auch leichter. Und man muss sich schon auch ein bisschen bemühen und manchmal auch eine Schleife noch mal mehr gehen. Also auch bei uns, wo wir sagen, nee, wir müssen noch mal ran, bevor wir das wirklich das Casting festziehen. Und das kostet natürlich unter Umständen auch Geld und Zeit so und Denkhirnschmalz. Aber am Ende hat sich das eigentlich immer gelohnt und es wird dann von Mal zu Mal eigentlich auch leichter. So, und darum ärgert es mich dann auch so ein bisschen, wenn sich dann eben Leute in so Strukturen so stur stellen oder sagen, nee, das geht nicht, so, nee, es gibt ja nicht genügend Frauenbands. So, was halt nicht stimmt.
Ja, period. Genau das.
So, dann hören wir noch mal kurz jemanden, oder?
Ja.
Ja, scroll doch noch mal, zeig mir doch noch mal, was gibt's denn so im Angebot?
Also, wir haben ja eine ganze Liste. Wir haben hier einiges, also auch für die HörerInnen. Wir haben hier zum Beispiel The Runaways haben wir drin, wir haben Sixten drin, wir haben Sabrina Carpenter, da wird ja auch gerade heiß diskutiert.
Wie wär's denn mit The Beaches?
The Beaches.
Ja, dann hören wir doch da mal rein. Ich darf nämlich im August mit The Beaches zusammen auf einem Festival sein, da freue ich mich schon sehr drauf. Sternchen schon zur Open Air in Hamburg, das wird, glaube ich, cool. Don't be in
the Knied heißt diese Sendung hier und heute hören wir wieder Musik. Das waren eben The Beaches und wir sprechen über Musik, wir sprechen aber auch um das Ganze drumherum, was halt ja, wie kann man es denn? Musikwirtschaft ist ja dann oft so ein Wort, den man sagt, aber es gehört ja noch so viel mehr dazu. Also ich finde, das Wort ist immer so ein bisschen einseitig, weil das nur so auf die Zahlen guckt. Es geht ja auch darum, ja auch ums Publikum, darum, wie wir Musik genießen. Wir haben eben zum Beispiel darüber gesprochen, dass wir ja auch als HörerInnen ja auch Einfluss haben, indem wir halt unsere Playlist bei Spotify oder Apple Music, indem wir eben gucken, streamen wir FlinterkünstlerInnen, kaufen wir deren Musik vielleicht auch, kaufen wir eine Platte, gehen wir auf deren Konzerte, das hat ja irgendwie auch Einfluss und was empfehlen wir eigentlich weiter? Und das finde ich, ja, das sind ja nicht nur reine Zahlen, also irgendwie über diesen ganzen Kosmos reden wir. Rieke, du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben, 300 Seiten, davor gab es eben die Arbeit an der Studie. Was gab es so ein paar Punkte, die dich auch überrascht haben, also wo du halt vorher noch gar nicht dran gedacht hattest an Aspekte?
Geht. Um nice. Ehrlich zu sein. Nice. Also ich werd das häufiger gefragt und ich denke jedes Mal aufs Neue drüber nach. Und wenn man wirklich wissenschaftlich oder journalistisch arbeiten möchte, dann muss man ja schon noch eine Offenheit dafür haben, dass die eigenen Thesen widerlegt werden und auch da in die Richtung recherchieren. Aber das hat es mir schon schwer gemacht, um ehrlich zu sein. Und ich habe viele Gespräche geführt, wo mich die Quintessenz nicht so überrascht hat. Ich glaube, was mich eher überrascht hat, waren dann vielleicht die Details. Also wirklich zu hören, wie hart es teilweise für Menschen war oder auch in wie viele verschiedene Aspekte das einfach reinspielt. Also ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, es ist eben ein großes Spektrum an strukturellen Problemen, die wir da haben, und dann über die Zeit zu merken, okay, es gibt immer noch ein neues Feld oder noch eine neue Unterbranche, die man sich irgendwie anschauen kann. Ich habe mir zum Beispiel vorher nicht so viel Gedanken über die Getränkelogistik gemacht. Damit habe ich mich dann zum ersten Mal so ein bisschen befasst, dass das auch männlicher dominiert ist beispielsweise. Oder ich habe ja mit Eltern mich auch unterhalten und vor allem mit Müttern, und dann da eben auch doch nochmal festzustellen, wie hart es auch wirklich ist für Mütter. Und deswegen würde ich sagen, im Großen und Ganzen hat mich nicht so viel überrascht. Mich hat eher die Breite und die Tiefe dann vielleicht auch immer wieder aufs Neue auch mitgenommen.
Ja.
Wie gehst du jetzt auf Konzerte? Schaffst du das dann nur, das Konzert zu sehen, oder bist du die ganze Zeit so, hier, da? Ich kenne es nur, ich habe mal lange bei Dussmann gearbeitet und ich konnte lange nicht in den Buchladen gehen, ohne anzufangen zu gucken, wie die Sachen funktionieren. Und du bist jetzt voll eingestiegen auch.
Check ich. Also ich meine, ich muss ja dazu sagen, ich habe ja vorher eben schon im Live-Kontext gearbeitet. Das heißt, ich glaube, ich bin auch vorher schon nicht mehr ganz unbefangen auf Konzerte gegangen, weil man sich dann halt Gedanken über das Sicherheitskonzept macht oder über, keine Ahnung, ich habe teilweise dann so angefangen, so mitzukalkulieren oder so, ja, also wie viele Menschen sind hier, was ist so der durchschnittliche Ticketpreis, wie umfangreich ist die Produktion und so, das sind dann, glaube ich, so die, ja, das bringt der Job halt so mit sich, aber natürlich habe ich einen gewissen Filter drauf und den werde ich auch nicht mehr ganz los, und ich arbeite jetzt journalistisch, also es hilft vielleicht auch nicht, dass ich da auch weiter in einer sehr beobachtenden Position bin. Und ich war neulich zum Beispiel auf dem Primavera Sound in Barcelona, das ist ein riesiges Festival, und ich habe schon gemerkt, meine Freundin, die so komplett privat da war, die hatte eine bessere Zeit. Also es ist einfach so. Also ich glaube, man kriegt diesen Filter nicht ganz los, und da läuft dann schon auch immer was Kritisches mit, und manchmal beneide ich auch ein bisschen die Menschen, die einfach auf ein Konzert gehen und einfach eine gute Zeit haben. Ich glaube, das kann ich so nicht mehr so leicht. Aber wenn mir dann eben positive Sachen auffallen, freue ich mich vielleicht auch mehr darüber als andere Menschen. Und ich gehe auch nach wie vor weiter sehr gerne auf Konzerte und auf Festivals und finde Live-Musik etwas sehr Besonderes. Aber als Privatperson suche ich mir vielleicht doch schon ein bisschen besser aus, wo ich inzwischen hingehe, weil ich einfach keine Lust mehr habe, mich in meiner Freizeit zu ärgern.
Das ist spannend, dass damit ja auch, also mit dieser Auseinandersetzung dann auch eine andere Einordnung der Konzerte, Festivals und so weiter stattfindet. So, du warst ja auch bei dem Zwischen 2 und 4 Newsletter, die haben jetzt auch heute nochmal, kam irgendwie was, wo sie meinten, na, warum gehen die Leute jetzt eigentlich noch zu diesem oder jedem Festival, wenn schon diese ganzen Sachen irgendwie klar sind, also so. Und ich finde es auch total spannend, dann auch das wieder zu gucken, was sind die Konzerte, auf die ich gehe, wie läuft es da ab, und dann da auch Sachen zur Seite zu schieben, mit denen vielleicht auch Verbindungen da sind, aber die einfach irgendwie einen gewissen, so ein Minimum vielleicht auch nicht mehr erfüllen einfach.
Ich glaube, was wir halt nicht vergessen dürfen oder was ich auch nicht vergessen darf oder was mir dann halt immer wieder bewusst wird, ist, ich nehme diese Dinge sehr stark wahr und mein Umfeld in der Regel inzwischen auch, weil das auch entweder Menschen sind, die in der Branche arbeiten oder die sich irgendwie mit Feminismus beschäftigen oder irgendwie journalistisch arbeiten oder so. Aber der Großteil der Menschen ja nun mal nicht. Also für mich ist das super relevant, was ich hier geschrieben habe, und so mein bis jetzt mein Lebenswerk. Wenn man, also es klingt so riesig. Aber wenn man es mal runterbricht, ich bin 30, ich habe 3 Jahre daran geschrieben. Also ich habe schon so 10% meines Lebens jetzt sehr intensiv da reingesteckt. Und für mich ist es ein riesiges Thema, aber für viele andere Menschen ist es trotzdem, so ungerne man das dann auch als Autorin hört, mit dem eigenen Ego, ein Nischenthema. Und ich glaube, die allermeisten Menschen von so einem regulären Publikum in Anführungsstrichen, die hören halt Musik, vielleicht auch im Radio als Nebenbei-Medium, und denen gefällt die Musik einfach und die machen sich da keine 3 weiteren Gedanken zu und dann gehen die dahin und denen fehlt vielleicht auch der Vergleichswert. Menschen gehen ja inzwischen auch einfach auf weniger Konzerte, und wenn du vielleicht auf 2 große Konzerte im Jahr gehst und dann sind das aber auch riesige Produktionen und du gibst halt dein Geld nicht mehr so sehr für kleinere Konzerte aus oder für kleinere Festivals oder so, dann ist das auch das Einzige, was du kennst. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit uns, die vielleicht, ich will jetzt nicht für euch sprechen, ich finde es auch gerade schwierig für mich selber zu schätzen, um ehrlich zu sein, aber mal eine Luft aus der Zahl auf 30 Konzerte geht. So, das ist einfach was ganz anderes. Also sowieso schon der berufliche Blick da drauf ist ein anderer, aber auch mein Vergleichsmaßstab. Und für die allermeisten Menschen, die feiern halt Musik und die wollen einen guten Abend haben, fair enough, check ich auch. So, die haben andere Dinge in ihrem Alltag, mit denen die sich befassen. Aber für die Menschen, die es eben genauer wissen wollen und die auch Bock haben, dass sich was ändert oder die sich vielleicht auch darüber ärgern, dass sie sich selber nicht wiederfinden in einer Musik- und Medienlandschaft, für die kann ich halt sagen, es gibt Lösungsansätze.
Aber ich finde es schon spannend. Ich finde es trotzdem auch wichtig, vielleicht jetzt nicht mit jedem einzelnen Konzertbesucher in der Wuhlheide darüber zu reden, ne? Aber ich finde es irgendwie trotzdem wichtig. Also ich mache das auch im Freundeskreis, darüber zu sprechen. Oder wenn ich manchmal merke, hier ist, glaube ich, ein Klischee da oder wird ein komischer Kommentar über einen Künstler oder Künstlerin gemacht, da auch so ein bisschen dagegen zu halten oder ja eben auch da zu zeigen, naja, ja, dieser Konzertpreis ist gerade krass teuer, aber übrigens, das liegt an Folgendem. Also da auch vielleicht so ein bisschen auch das zu erklären, weil ich merke dann halt, das ist dann ja auch, glaube ich, so ein Showgeschäft-Ding, dass Leute, glaube ich, ganz oft denken, wenn jemand auf der Bühne steht und Musik rausgebracht hat und vielleicht auch auf einer gewissen Größe von Bühne steht, also zum Beispiel bei Rock am Ring steht, nehmen wir mal das an, ach, dann haben die das ja geschafft. So, die können von ihrer Musik leben.
Die sind reich.
Genau, die sind reich und das stimmt halt wahrscheinlich.
Also Spoiler, bei mir denken das ja jetzt auch manche Menschen, ich bin nicht reich geworden vom Buchschreiben. Ich habe sehr wenig Geld damit verdient. Es steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Ja.
BookTok und, ist eine falsche Brille dafür, glaube ich.
Und also ich fühle das total, was du sagst. Ich glaube, bei mir ist die Position ein bisschen anders. Mein kompletter Freund in Kreis weiß, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Also deswegen bin ich da sowieso, glaube ich, schon so ein bisschen prädestiniert in dieser Position für diese bestimmten Themen, aber also ich finde es total sinnvoll, da drüber zu sprechen und da auch Awareness für zu schaffen, auch für Menschen, die das vielleicht vorher nicht gesehen haben. Ja, total.
Und was ich halt dann, ne, und wie gesagt, das meine ich so, es ist einfach sehr schwer, gegen dieses Bild anzukommen und gegen dieses Narrativ. Und ich kann dann natürlich auch nicht die konkreten Zahlen aufzählen, was jetzt die Tour von einer Künstlerin unbedingt kostet, ne?
Das ganze Thema Prekarisierung und auch Monopolisierung und Finanzkreislauf in der Musikindustrie, das ist echt, da können wir noch mal eine ganze Stunde drüber sprechen, weil es teilweise wirklich so bitter ist, wer auch an welchen Stellen Geld verdient und wer an welchen Stellen kein Geld verdient. So kleiner Exkurs, schaut euch mal Eventim und Live Nation an. Die können sehr gut davon leben, was sie machen, teilweise mit sehr wenig Risiko versus die KünstlerInnen, die am Ende des Tages teilweise draufzahlen auf ihre Touren. Das ist schon wirklich, wirklich heftig. Da helfen auch die aktuellen Kulturkürzungen nicht. Und ich finde es einfach krass, dass es teilweise vergessen wird, weil sich das total lohnt, dafür zu kämpfen, dass auch gerade diese kleineren KünstlerInnen und dieser Kulturkreis halt auch existieren bleibt. Und was ich dann aber schon spannend finde, ist, dass es, glaube ich, viele Menschen gibt, die das nicht so wahrnehmen, aber unterbewusst trotzdem irgendwie, also dass deren Entscheidung beeinflusst. Du hast vorhin von No Angels gesprochen, dem Publikum, das da war. Ich war jetzt gerade auf dem Primavera und ich habe schon den Eindruck, dass gerade unter Flinter-Personen, unter queeren Personen, auch in der BIPOC-Community, es trotzdem so einen unterbewussten Wunsch nach sehen und gesehen werden gibt und nach Repräsentation und das sich auch so langsam bahnt. Also man kann das schon auch nachvollziehen, auch in Ticketverkäufen, dass das, auch wenn Menschen das nicht so bewusst wahrnimmt, dieses fühle ich mich hier irgendwie auf der Bühne gesehen, aber fühle ich mich auch wohl und wie ist die Stimmung auf so einem Konzert, dass das, glaube ich, eine größere Rolle spielt als vor 10 Jahren noch.
Ja. War ja auch ein großes Thema tatsächlich bei der Taylor Swift Tour letztes Jahr, auch länderübergreifend, dass eben Flinterpersonen, es waren klar sehr viele weiße Cis-Frauen da tatsächlich, aber dass ja dann geredet wurde vom Safe Space, das wurde auch diskutiert, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber erstmal dachte ich, ja, daran merkt man ja, dass ein Bedürfnis da ist und ein Impuls und auch total toll, diese Erfahrung dann gerade natürlich nochmal für die jungen Frauen, die dorthin gegangen sind, dass sie gemerkt haben, das kann ein Konzert, ist ein Raum für mich, wo ich sein kann und gerade Musik, die Emotionen erleben oder auch, dass dann Leute gesagt haben, es war egal, wo ich hingegangen bin, ich bin alleine aufs Konzert gegangen, ich habe sofort Anschluss gefunden.
Genau, so kann es auch sein.
Ja, genau. Ja. Und das hoffe ich dann, dass diese Erfahrung mitgenommen wird und vielleicht dann auch anders transponiert wird und ich versuche ja auch dann einfach immer mal wieder einfach Freunde auf irgendwelche Konzerte mitzuschleppen und eben vielleicht auch da jemanden mal zu einem Konzert zu schubsen, zu einer Band oder so, die Person nicht auf dem Schirm hatte und meistens funktioniert es auch. Weil es sind ja sehr viele tolle Leute, die Musik machen.
Du bist jetzt auf diversen Festivals unterwegs und vielleicht schlagen wir damit eine Brücke. Du hast jetzt auch Leute mitgebracht, mit denen du auf den Festivals spielst, / liest.
Ja, richtig. Genau, die nächste Künstlerin, die ich euch mitgebracht habe, ist Vanda Lispin. Ich bin ein bisschen biased, weil ich auch mit der Person befreundet bin und ich finde, dass sie sehr fantastische Musik macht. Und ich darf mit Vanda Lispin zusammen auf dem Lonesome Lake auftreten, das ist in Zittau. Ich finde es übrigens fantastisch, was die machen. Die machen ganz wichtige Arbeit, glaube ich, für vor Ort im ländlichen Raum im Osten. Haben mich schon ganz früh angefragt, was mich sehr gefreut hat. Und genau, da bin ich mit Vanda Lispin und ich habe von Vanda Lispin White Girls mitgebracht. Gesungen aus der Perspektive von einer schwarzen, queeren Person, die eben sich in weiße Mädchen verliebt. Und ich darf, glaube ich, schon mal spoilern, es kommt in ein paar Tagen ein neuer Track raus, Lesbian Recruiter. Ich bin schon total heiß drauf. Ich dürfte den Song schon hören. Er ist super geil. Speichert euch das alles schon ab und schaut euch Vanda Lispin live an.
Oh. Mit einem Hund noch am Ende.
Ja, sehr gut.
Habe ich auch gerade zum ersten Mal so wahrgenommen, um ehrlich zu sein.
White Girls heißt der Song und ihr seid demnächst bei einem Sweeten Festival.
Dem Lonesome Lake.
Lonesome Lake. Und das sowieso ja auch eine Sache, wenn ihr sagt, boah, Rock am Ring, das schreckt mich ja komplett ab, dahin zu gehen. Guckt doch mal nach den kleinen Festivals tatsächlich. Da gibt es sehr, sehr viele in Deutschland zum Glück immer noch. So, die haben es auch schwer, aber gerade die sind eigentlich die, ja, wo es A, entspannter ist, wenn man da eben nicht zu 80.000 Leuten auf dem Feld rumsteht, sondern oft viel kleiner, manchmal nur ein paar hundert, manchmal ein paar tausend. Alles so ein bisschen liebevoller und handgemachter ist und ja, eben auch dann tatsächlich so, man ist, finde ich, dann oft auch so ein bisschen näher an den KünstlerInnen so ein bisschen dran, so, und alles ist alles irgendwie ein bisschen entspannter, weil man steht nicht so 30 Meter von der Bühne entfernt, sondern 2 Meter oder so und kann halt eben auch viel entdecken, kurze Wege und so weiter und eben auch diese Kombination aus, dass es eben Lesungen gibt, dass es Panel-Diskussionen gibt, also nicht nur Musik die ganze Zeit. Also checkt die aus, auch gerade in Brandenburg gibt es ja da so einige zu entdecken. Ja.
Jetzt kommen wir sind wir schon bei Minute 53. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie den Abschluss finden. Aber ich habe noch gedacht, gibt es Sachen, die, wenn jetzt Mensch hört, na, davon abgesehen, sich im Buchladen der Wahl ein gutes Buch zuzulegen, das da heißt billige Plätze. Was können deiner Meinung nach Menschen machen, die nicht eben BookerInnen sind, die nicht irgendwo an einem direkten Hebel sitzen, um eben diese Veränderung irgendwie voranzubringen, von der du ja auch schon gesprochen hast?
Naja, BesucherInnen und Fans können natürlich, du hast es gerade schon angesprochen, sich auch dazu entscheiden, zu anderen Festivals, zu anderen Veranstaltungen zu gehen, die vielleicht auch selber schon ausstrahlen, dass sie mehr Wert auf die Kuration, auf eine gendergerechte Kuration legen, aber auch vielleicht auf die ganze Infrastruktur drumherum. Also ich bin großer Fan davon, wieder zurück zu den kleineren Veranstaltungen zu gehen und die zu finden und die zu supporten. Die strugglen auch einfach gerade am meisten, muss man auch dazu sagen. Ansonsten, wir haben vorhin schon über das Thema Playlisten gesprochen, also vielleicht auch mal selber gucken, welche KünstlerInnen supporte ich eigentlich und das zu diversifizieren. Das kann sein, indem ich die in meine Playlisten adde und mir auf dem Streamingdienst der Wahl anhöre, aber mindestens genauso wichtig ist auch Social Media Engagement, also Social Media Reichweite ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Kapital heutzutage, um dann auch wiederum gebucht zu werden, gesigned zu werden. Merch und Konzertkarten zu kaufen, ist einfach das, was finanziell am ehesten bei den KünstlerInnen ankommt zum Beispiel. Und was ganz anderes, was Leute vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben und damit in Verbindung bringen, aber mindestens genauso wichtig ist, ist wählen gehen. Und sich beim Wählen gehen tatsächlich Gedanken darüber zu machen oder auch zu informieren, wie denn die Parteien und die PolitikerInnen kulturpolitisch aufgestellt sind und inwiefern die sich vielleicht auch dafür einsetzen, dass Diversitätsprojekte beispielsweise unterstützt finanziert werden, dass es Proberäume gibt, dass es Kulturspaces gibt, dass das irgendwie gepflegt und erhalten bleibt. Und das hat nämlich dann hinten raus auf jeden Fall einen großen Effekt.
Okay, wir sagen jetzt nochmal den Titel des Buches. Billige Plätze heißt das Buch, ist im Ventil Verlag erschienen. Geschrieben hat es Rieke von Kleef, die hier im Studio war. Vielen Dank, dass du da warst.
Und wahrscheinlich ist es für, ja, gerne über den Verlag.
Ja, genau, über den Verlag kommt am meisten bei mir an. Aber ich finde es auch gut, wenn ihr den lokalen Buchladen bei euch um die Ecke supportet. Die können das nämlich, glaube ich, auch gut gebrauchen.
Genau, die können das einfach bestellen und meistens ist es auch innerhalb von 1 bis 2 Tagen da. Also auf der große blaue Riese ist dann nicht unbedingt schneller. Und vielleicht kriegt ihr dann einen coolen Anruf von eurem Buchhändler. Das macht große Freude.
Ja, und falls ihr mich darüber hinaus noch unterstützen wollt, auch für mich ist Social Media Engagement und Online-Bewertungen total wichtig. Also wenn ihr das Buch auf der Plattform eurer Wahl, sei es jetzt Goodreads, Storygraph, was auch immer, supportet oder auf Social Media teilt und mir folgt, @schnieke_rieke, Schnieke mit IE, Rieke nur mit I, dann hilft mir das auf jeden Fall auch sehr.
Das ist wahrscheinlich jetzt auch eine komplett neue oder mehr oder weniger neue Welt, in die du eingestiegen bist, so die Buch-Promotion. Das
Selbstpromo? Voll. Also weiß ich, stehe hier und bin so, hallo, bitte folgt mir auf Instagram, das hilft mir voll. Danke.
Und dann wäre nochmal, aber das habe ich letztens auch nochmal, das ist ja dann auch, es hilft ja auch dann einfach nur ein Nice drunter zu schreiben. Also voll, das total. Follow allein ist natürlich total cool, aber das ist ja auch so ein Ding, was wir in so einer Sendung oder bei Podcasts immer dieses, hey, sag doch mal auf der Plattform eurer Wahl, gib mal einen Kommentar und so, der macht auch mega viel. Also die 5 Sterne sind super, aber wenn man dazu noch sich die 5 Sekunden nimmt und einfach schreibt, nices Buch, Ausrufezeichen, Enter, das ist, also
auf jeden Fall. Das ist ja sowieso, also die Bücher kauft im lokalen Buchhandel, aber bei Amazon, da schreibt ihr die Buchrezension.
Ja, auch. Das ist halt, einfach überall. Einfach, das kann man auch copy-pasten, das ist okay.
Genau, das ist eben das Wichtige. Genau, aber vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Arbeit und das Buch. Und vor allen Dingen jetzt auch viel Spaß auf den ganzen Veranstaltungen, wo du zu diesem Buch sprechen wirst. Und hoffentlich bei vielen Leuten so ein paar Aha- und vor allen Dingen Motivationsmomente auslöst, die es ja auch schon gegeben hat. Also das ist ja fantastisch.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir schließen, glaube ich, mit einem Song, der leider jetzt gerade nicht von der Playlist ist, aber die spielen morgen in Berlin. Liz Shirley, die kommen aus Kanada, spielen meines Wissens nach im Badehaus und haben jetzt tatsächlich auch nochmal, ich habe vorhin Instagram-Werbung bekommen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall noch Tickets.
Ja, wie gesagt, Karten kaufen, ganz wichtig.
Und wir waren auch bei dem letzten Berlin-Konzert.
Ja, im Schokoladen.
Und es war richtig, richtig gut und deswegen geht da auch auf jeden Fall hin. Das Buch von Rieke van Kleef heißt Billige Plätze. Es geht um Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikbranche. Es ist beim Ventil Verlag erschienen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und Rieke ist gerade in jedem Podcast, der was auf sich hält und auf jedem Festival, was es wert ist, besucht zu werden, zu Gast, um dort aus dem Buch zu lesen. Ich bin immer noch fast fertig. Irgendwie sind mir ein bisschen die Noten dazwischen gekommen. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Und wenn euch diese Musikindustrie als Sache interessiert und ihr wissen wollt, wie das eigentlich so alles läuft oder halt nicht läuft, dann ist das ein richtig gutes Buch. Und ich, für mich stellt sich das direkt in neben Mood Machine von Liz Pelly in so diese Kategorie von, was ist da eigentlich gerade los in der Musik? Und da sind sie beide sehr, sehr gute Bücher. Also, mehr von uns findet ihr auf dragonseedeverything.com, alle 2 Wochen bei Alex Berlin, noch auf der 91.0, bald dann DAB Plus und Kabel und hast du nicht gesehen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
I dedicate this program to the fight against crime. Not merely crimes of violence and crimes of dishonesty, but crimes of intolerance, discrimination and bad citizenship.
Good night and good luck.